ARD Sounds.
Ein Wal liegt im Sterben und während er offenbar von Tag zu Tag schwächer wird, drehen Live-Ticker, Livestreams und Politiker vor Ort so richtig auf. Ein Buckelwal in der Ostsee bestimmt die Schlagzeilen und das seit gut einem Monat. Zurzeit läuft der nächste Rettungsversuch. Das Tier soll in Richtung Atlantik transportiert werden, mit Hilfe einer Barge. Das ist ein Lastkahn mit so einer Art Schwimmbecken, das mit Salzwasser gefüllt ist.
Er fühlt sich in der Barge wirklich pudelwohl. Das habe ich genau gesehen.
Die Retter und der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, jubeln. Dabei ist noch völlig unklar, ob die Aktion den Wal tatsächlich rettet.
Und wir wünschen ihm gute Reise.
Klar ist nur, der Rettungsversuch ist das nächste Kapitel einer Geschichte, in der es irgendwie nur noch am Rande um den Wal zu gehen scheint. Marek Walde vom NDR ist als Reporter vor Ort von Beginn an nah dran und mit ihm analysieren wir in dieser Folge, warum das Schicksal eines einzelnen Wildtiers zu einem so großen Thema werden konnte und wer versucht, medial und politisch vom Wal zu profitieren. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Mittwoch, der 29. April. Der Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag um 20 Uhr. Hi Marek.
Hi Elena.
Wann hast du echt gemerkt, dieser Wal, das ist ein größeres Thema?
Das Ganze, das ist Anfang April gewesen.
Wir haben hier auf Augenhöhe intensiv alles abgewogen und verantwortungsbewusst, aber auch im Sinne des Wals immer gedacht.
Es gab insgesamt zweimal den Punkt, wo es eine Pressekonferenz gegeben hat, wo gesagt wurde, die Haut ist kaputt, es sind Reste von einem Netz in Maul und Magen und ja, das Tier wird wohl leider sterben.
Und ich wünsche dem Wal, dass er zur Ruhe kommt und am Ende dann auch sein Zeil hier segnen muss.
Der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus von der SPD, der, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt auch mit dieser Geschichte schon abgeschlossen hat und glaubt, das Ganze wird so zu Ende gehen, wie ich es übrigens auch geglaubt habe. Es wurde dann auch nochmal ein Gutachten präsentiert von unterschiedlichen Meeresforschungsinstituten und in dem stand eben auch nochmal drin, dass der Wal wohl keine Chance haben wird, selbst wenn er es eben bis in die Nordsee, bis in den Atlantik schaffen sollte oder man ihn dort in welcher Form auch immer hintransportiert, dass die Überlebenschancen des Tieres dort eben relativ gering sind und er, mit vergleichsweise hoher Wahrscheinlichkeit laut den Expertinnen und Experten dann dort sterben wird. Aber damit wollten sich eben einige überhaupt nicht abfinden und dann ging die Geschichte eigentlich erst richtig los.
Das ist ja jetzt auch nicht so gang und gäbe, dass sich ein Umweltminister zu sterbenden Tieren äußert. Kannst du mich einmal orientieren? Warum war das so wichtig, dass es diese Pressekonferenz gab?
Dazu müssen wir eigentlich noch mal kurz erzählen, wie das Ganze angefangen hat. Kurzer Rückblick am 3. März, das war der Tag, an dem der Wal zum ersten Mal aufgetaucht ist. Der ist dann im Hafen von Wismar aufgetaucht. Dort hat man eben dann auch festgestellt, dass er ein Netz im Maul hat. Da wurden auch dann Teile davon entfernt und der Wal konnte dann auch aus dem Hafenbecken wieder rausschwimmen. Ist dann erstmal wieder abgetaucht und ist dann kurze Zeit später wieder in der Timmendorfer Bucht aufgetaucht. Man weiß überhaupt nicht, wie lange der Wal schon in der Ostsee unterwegs gewesen ist. Man muss auch wissen eben, dass der Salzgehalt beispielsweise in der Ostsee viel zu gering für Wale ist. Der ist überhaupt nicht passend für die Haut vom Wal. Das kannst du dir so ein bisschen so vorstellen, wie wenn du zu lange in der Badewanne liegst und dann quillt die Haut so auf.
Wird so schrumpelig.
Genau, so ist jetzt in etwa der Vergleich. So, und dann findet der Wal auch nicht genug Nahrung in der Ostsee. Und dann kommt natürlich dazu, gerade in Küstennähe ist die Ostsee einfach viel zu flach. Deswegen ist er ja auch immer wieder auf einer Sandbank gelandet. Und dann ist das Ganze natürlich auch so ein trübes Gewässer. So ein Buckelwal, der orientiert sich nicht über so einen Ortungssonar gewissermaßen, wie das andere Wale machen, sondern der orientiert sich auf Sicht. Und die sind sehr gut darin, sich auch Wege zu merken, wo sie schon lang geschwommen sind. Aber das ist natürlich ein neues Gewässer für ihn. Eine trübe Suppe in weiten Teilen. Und deswegen kann er sich da eben auch schlecht orientieren. Und das war mein Eindruck, dass Politikerinnen und Politiker sehr schnell erkannt haben, okay, Wenn ich derjenige bin, dem es gelingt, dieses Tier zu retten, zu befreien, dann ist das natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung eine sehr gute und sehr große Sache. Mhm. Daniel Günther war ja beispielsweise in Schleswig-Holstein ja auch relativ schnell beim Wahl. Und als der Wahl dann in Mecklenburg-Vorpommern war, war dann, ich glaube, ab dem zweiten Tag der Strandung Till Backhaus auch vor Ort, hat sich gewissermaßen, zumindest ist das meine Wahrnehmung sozusagen, sehr in diese Koordination begeben, hat das Team zusammengestellt, hat dort vor Ort die Fachleute zusammengebracht und sozusagen mit denen gemeinsam immer die Entscheidung verkündet. Also die von uns eben angesprochene Pressekonferenz, das ist auch gar nicht die erste gewesen, sondern das war die gefühlt 23. Also es gab täglich Statements von Herrn Backhaus, es gab im Prinzip jeden Tag eine Pressekonferenz, auch mit den verschiedenen Institutionen. Und insofern ist Herr Backhaus als Minister da einfach sehr stark in die Rolle gekommen, schon zu dem Zeitpunkt durchaus als Wahlminister.
Und dann gab es diesen Moment, du hast es gerade gesagt, da wird verkündet, wir müssen den Wal sterben lassen. Was hat das ausgelöst? Was hat sich nach diesem Gutachten verändert? Ist das der Zeitpunkt gewesen, wo das so richtig wild geworden ist?
Kann man, denke ich, so sagen, ja. Davor ist es ja gewesen schon, dass allen, also wirklich allen noch gehofft haben, der Wal schwimmt los und wir schaffen es, ihn in die Nordsee zu bekommen. Mhm. So, und nach den beiden Pressekonferenzen, wo sozusagen gesagt wurde, der Wal wird hier wohl sterben, hat aus meiner Wahrnehmung es sehr stark an Fahrt aufgenommen, dass es eben online auf Social Media ganz verstärkt ja Postings gegeben hat, KI-generierte Songs gegeben hat, über den Wal, dass er sich nicht ausgesucht hat, dort zu liegen, dass er ja doch befreit werden müsse. Das hat Demos gegeben für den Wal in Wismar. Da durchaus hat sich aus meiner Sicht auch eine gewisse selektive Tierliebe dann gezeigt.
Was meinst du mit selektiver Tierliebe?
Naja, also es geht in dem Falle wirklich ganz klar um dieses eine Tier. Der Wal, der online dann Hope genannt wurde, in den breiten Medien wurde er meistens Timmy genannt, also schon auch da eine sehr starke Personalisierung, die ich durchaus auch kritisch sehe. Aber online wurde er zu Hope, also Hoffnung an der Stelle. Und ich habe relativ wenig, zumindest in dieser Bewegung, wahrgenommen für grundsätzlicheren, mehr Schutz für die Meere, mehr Schutz für Wale, Systeme, um Wale von Schiffen fernzuhalten und so weiter. Also da ging es gar nicht so in der Form drum, sondern es ging ganz klar, rettet diesen einen Wal und ihr da oben, ihr Politik, ihr Fachleute, ihr müsst das jetzt machen. So, wir sind das Volk und jetzt mal los. Das Ganze gipfelt dann in einer Demonstration, ungefähr anderthalb Wochen später am 11. April. Und mein Eindruck war, an dem Tag, da beginnt wirklich was zu kippen.
Freiheit für Hope! Freiheit für Hope! Gegen die Regierung!
Gegen die Regierung!
Also ganz klar an der Stelle auch ein... ja, ein Narrativ weg vom Tier gewissermaßen. Das sind vielfach Menschen, das war mein Eindruck, die ohnehin ein vergleichsweise geringes Vertrauen in die Politik haben und die Fachinstitute. An dem Wochenende passierte dann auch ein wirklich, also aus meiner Sicht mit der wildeste Vorfall, den wir in der ganzen Zeit hatten.
Da ist jemand reingesprungen. Oh Gott.
Eine Frau, die dann von einer Fähre gesprungen ist, um nah beim Wal zu sein.
Ja, ich bin zum Wal geschwommen, weil dem geht's eigentlich sehr gut. Und er wird trotzdem sterben gelassen. Der weint die ganze Nacht.
Um zu zeigen, hier wird nichts getan. Aber wenn sie da ist und mit dem Tier spricht, dann reagiert der da ja drauf.
Und als ich ganz dort war, hat er sich so bewegt, ja, und hat mir echt Zeichen gegeben.
Insgesamt, der Ton ist echt rauer geworden, auch gegenüber Till Backhaus. Expertinnen und Experten haben Morddrohungen bekommen. In den Folgetagen wurde auch weiter demonstriert. Am Montag wurde dann ein Zaun durchbrochen. Da ist wirklich eine ganze Menge an Menschen von der Demo dann über eine Wiese Richtung Wal gestürmt. Die Polizei hatte durchaus Probleme, die dort aufzuhalten. Das Ganze war durchaus eine sehr explosive Mischung dort vor Ort.
Und Wer sind diese Wortführer dieser Proteste?
Ich habe vor Ort wirklich eine relativ bunte Mischung gesehen. Also Leute aus dem esoterischen Lager vereint mit Menschen, die Verbindungen in die rechte Szene haben. Da ist unter anderem Danny Hilse zu nennen. Der ist mal bei den Hells Angels gewesen, hat Kundgebungen organisiert, hatte da Verbindungen in die rechtsradikale Szene.
Ich setze meine Stimme für die ein, die keine haben. Ich finde nicht, dass dieser Wahl unaktiv ist. Und ich bin der Meinung, dass dieser Wahl eine Chance hat, zu leben.
Und ist eben gemeinsam mit Esoterikerinnen und Esoterikern dort unterwegs. Und die verbindet halt die Skepsis gegenüber dem offiziellen Gutachten. Also ich bin mir da sicher, viele dort, die wollen das Allerbeste für den Wahl, aber verkennen eben die Realität und trauen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht, die eben das Ganze auch studiert haben und tatsächlich beruflich machen und nicht, sagen wir mal, ausschließlich eine telepathische Verbindung zu dem Tier spüren. Und in dieser ganzen Gemengelage, da gründet sich dann diese private Initiative, angeführt und bezahlt von einem der Mediamarkt-Mitgründer Walter Gunz und einer Trabrennbahnbetreiberin Karin Walter-Mommert. Und die haben dann eben ein Konzept vorgelegt und diese Initiative ins Leben gerufen. Und zwar eben gegen die Empfehlung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die halt sagen, den Wal, den kann man wohl wahrscheinlich nicht mehr so richtig retten.
Für uns ist nochmal wichtig, dass die Grundlagen, die wir bisher auch hier wissenschaftlich auch fundiert unterlegt haben, nach wie vor gelten.
Und dann passiert eben die nächste Wendung.
Aber wie alles im Leben, die Wissenschaft ist das eine, das reale Leben ist ein manchmal etwas anders.
Der Umweltminister, der sagt, ich dulde hier diesen Plan dieser privaten Rettungsinitiative. Und das gab natürlich auch massive Kritik. Aber das Ganze hat dann vor Ort natürlich für einen großen Jubel gesorgt. Das muss man sagen. Herr Backhaus ist dann am Tag noch wieder nach Pöhl gefahren.
Dann fange ich auch gleich an zu heulen.
Ich danke Ihnen wirklich.
Was ist denn mit euch los?
Danke.
Ja. Und wurde dort ja von jubelnden, selbsternannten Wahlbeschützern dann begrüßt. Unter anderem auch mit dabei war dann Danny Hilse, eben schon angesprochen.
Ich glaube, wir sagen auch eine Entschuldigung in unserem Namen, dass es vielleicht auch ein bisschen lauter war.
Ja. Tag vorher hatte er ihn quasi noch angefeindet, lautstark gegrölt, Herr Backhaus, komm her. Und ja, dann hat er sich kleinlaut bei Herrn Backhaus entschuldigt, gesagt, das fände er jetzt ganz toll, was er macht.
Also ich bin so weit, dass ich die SPD tatsächlich jetzt will.
Es tut mir wirklich, wirklich.
Das sagen Sie auch öffentlich?
Das sage ich öffentlich, ich bin live.
Till Backhaus, der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, macht sich, so wirkt es für mich, so ein bisschen gemein mit einer privaten Initiative zur Wahlrettung. Warum hat Backhaus da eingelenkt?
Er begründet das Ganze ein bisschen formaljuristisch, das mal vorweg gesagt. Es ist nämlich so, dass eben im Tierschutzgesetz sinngemäß drinsteht, dass jeder ein verletztes und krankes Tier aufnehmen kann, zu sich nehmen kann, pflegen kann. Und das kann eben auch ein geschütztes Tier sein. Bei einem geschützten Tier muss das Ganze nur angezeigt werden. Und deswegen musste dieser Rettungsplan beim Ministerium angezeigt werden. Und das Ministerium muss diesen Plan dulden an der Stelle. Und Herr Backhaus sagt eben, er habe diesen Plan geprüft und er duldet das Ganze jetzt. Mein persönlicher Eindruck ist, dass Herr Backhaus auf jeden Fall ein Gefühlsmensch ist und da ein Bauchpolitiker ist, der auch vor Ort dann eben Druck wahrnimmt und spürt und sich dann ein bisschen hat hinreißen lassen. Und man muss natürlich auch im Hinterkopf haben, es ist auch Wahljahr in Mecklenburg-Vorpommern, Landtagswahl an der Stelle. Und für einen Politiker ist das natürlich, sagen wir mal, begrenzt schön, da eine Masse Menschen vor einem Zaun stehen zu haben, die sagen, Herr Backhaus, du lässt hier den Wal sterben, komm her und mach was. So, und da will natürlich niemand der zuständige Minister sein, der ein Tier, was zum Symbol wird, einfach in der Ostsee sterben lässt. Deswegen brauchte es irgendwie einen Plan. Das war dann der Plan, diese private Initiative. Und ja, ich denke, das waren so die Komponenten, die für ihn dafür gesprochen haben. Gut, let's go.
Also, Gefühlsmensch ist ja das eine, das ist ja auch irgendwie sympathisch, aber Till Backhaus ist ja auch einfach ein Berufspolitiker, ist Minister. Und du hast es schon erwähnt, im Herbst steht eine sehr wichtige Wahl in Mecklenburg-Vorpommern an. Ich habe gesehen, letzte Woche hat er sich von Medien begleiten lassen, er ist in einem neongelben Anzug in die Ostsee gesprungen. Inwiefern spielt diese Wahl denn eine Rolle für sein Agieren?
Er sagt natürlich, dass das keine Rolle für sein Agieren spielt, aber er ist natürlich omnipräsent. Ich habe selten Minister eines Bundeslandes, egal welches Bundeslandes, so präsent in Medien zu einem Thema über einen so langen Zeitraum wahrgenommen wie Till Backhaus eben. Und er liefert natürlich auch die Bilder. Du hast es gerade angesprochen, der gelbe Neoprenanzug. Also es gibt ja unfassbar viele Auftritte und Aussagen von ihm, wo er emotional erklärt, er habe dem Wal ins Auge geguckt und er habe es dem Wal versprochen, sich um ihn zu kümmern und so weiter und so fort. Also in der Walblase, sage ich mal, entsteht der Eindruck schon. Er ist vor Ort, er macht ganz viel rund um den Wal. Aber man muss sich ja auch klar machen, der Mann ist nicht nur Umweltminister, der ist auch noch Landwirtschaftsminister und hat auch noch weitere Unterressorts da. Auch das führt sich ja nicht von alleine. Und er sagt, ja, ich führe hier die Amtsgeschäfte vor Ort weiter. Aber auch der Tag eines Ministers hat nur 24 Stunden. Und wenn er dann die Nacht auf dem Boot mit dem Nachtsichtgerät beim Wal verbringt, weiß ich nicht, wie viel er sich in der Zeit mit den Sorgen und Nöten beispielsweise der Landwirte beschäftigen kann.
Also das Landesumweltministerium hat den Plan dieser privaten Rettungsinitiative für den Wal geduldet. Die hat dann auch ihre Arbeit angefangen. Inwiefern hat diese private Initiative da auch nochmal zusätzlich, ich sag mal, Feuer reingebracht in diese ganze Aufmerksamkeit?
Die hat dem Ganzen natürlich einen völlig neuen Drive gegeben. Also ich habe persönlich auch nicht damit gerechnet, dass das passieren wird, sage ich ganz ehrlich, und war davon überrascht, genauso wie ganz, ganz viele der Pressevertreterinnen und Pressevertreter, die mit mir gemeinsam in den vergangenen Wochen dort auf der Kuhwiese standen. Und an dem Morgen, nachdem verkündet wurde, jetzt soll es wieder losgehen, das war dann Donnerstagmorgen, 16.04. Also ich war so ab kurz nach 6 vor Ort und kurze Zeit später hat mir eine Polizistin gesagt, mit der ich mal gesprochen habe, die durchgezählt hatte, sie sagt, das sind hier 34 Medienvertreter alleine am frühen Morgen auf dieser Wiese gewesen, weitere waren im Hafen. Noch mehr kamen dann später dazu. Es war auch internationale Presse vor Ort. Also das belgische Fernsehen war ab Donnerstag da, dann war Freitag CNN da. So, und es sollte um 6 Uhr morgens losgehen. Entsprechend standen wir dann da parat und es passierte stundenlang erstmal gar nichts.
Dieses riesengroße Medienspektakel auf dieser Kuhwiese, das ist ja schon wirklich einzigartig, wenn man sich überlegt, worum es da eigentlich geht. Nämlich um einen wahrscheinlich sterbenden Wal. Und das kann man ja irgendwie verrückt finden und auch bewerten, aber man muss ja auch sagen, du bist ja auch Teil des Ganzen. Du bist ja auch seit Wochen auf Sendemodus. Du meintest, du hattest seit Ostern keinen einzigen freien Tag. Wie geht's dir damit?
Das ist natürlich total strange. Es geht hier um ein einzelnes sterbendes Tier. Das ist traurig. Das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Das ist ein trauriges Schicksal, aber es ist auch ein Einzelschicksal an der Stelle. Und ich muss sagen, wir streamen auch die ganze Zeit den sterbenden Wal. Wir sind auch Teil des Ganzen. Der NDR streamt auch eben ein Bild, das ist sozusagen zugekauft über eine Nachrichtenagentur, die diesen Livestream entsprechend anbieten. Und man kann sich das Geschehen rund um die Uhr im Prinzip auf ndr.de/wal angucken. Und ja, also das ist schon was, wo ich am Anfang auch so gesagt habe, boah, ich weiß nicht, ob ich das so gut und so richtig finde. Allerdings, das Interesse unseres Publikums ist gigantisch groß. Das zeigen die Zahlen. Es gibt wirklich Millionen Aufrufe für das Thema. Man muss sich das vor Ort so vorstellen. Es gab den klassischen Pressebereich, wo wir eben mit den Kamerateams und Radiokollegen und so weiter standen. Dann gab es einen Zaun. Und dahinter standen dann Menschen, die für ihre eigenen Kanäle gestreamt haben. Und ich habe da auch mit Leuten dann gesprochen und bin zu einer einfach mal hingegangen, die gerade live war auf TikTok und habe mit ihr dann gesprochen. Und ja, sie hat mir erzählt, dass sie gekommen ist, um dem Ganzen noch mehr Reichweite zu geben.
Ich verfolge das als große Streamerin auf TikTok seit Wochen und ruft die Leute dazu auf, eigentlich hier aufzustehen und was zu machen.
Weil das für sie einfach ein wichtiges Thema ist.
Ich nutze meine Reichweite, um die Menschen zu informieren und gerade die Menschen, die leider nicht hier vor Ort sein können.
Und ich habe dann auch mit dem Chat dort ja mich unterhalten und auch die mal gefragt, so was wollt ihr von uns wissen, wie seht ihr das Ganze? Und da, das fand ich ganz spannend, da kam dann mehrfach der Vorwurf, ihr seid nicht präsent genug, ihr habt zu wenig über den Wahl berichtet, ihr habt nicht genug Druck gemacht und ihr seid die klassischen Systemmedien. Und das ist was, das habe ich vor Ort durchaus auch immer wieder als Vorwurf wahrgenommen. Eine Frau hat mir dann zum Beispiel gesagt, ja, ihr hättet doch mithelfen können, hier mal ein bisschen Druck auszuüben. Und ich muss sagen, das ist einfach auch an der Stelle gar nicht unsere Aufgabe. Also bei dem Thema, wir beobachten, wir berichten, wir stellen die unterschiedlichen Positionen dar. Wir ordnen das Ganze auch ein mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und ich glaube, das haben wir auch getan. Und das ist für mich auch so ein Grund, weswegen ich sage, okay, ich finde es schon richtig, dass wir als NDR auch eben relativ breit berichten, um sozusagen ein Angebot zu schaffen für eben die Hunderttausenden, die das Thema so sehr interessiert. Und ich finde es dann gut, wenn sie sich bei uns informieren und wirklich journalistisch fundiert und ausgewogen informieren können, anstatt dass man sagt, ah, okay, ich kriege hier nur so oberflächliche Informationen und dann haue ich zu irgendwelchen anderen ab, wo die Informationen überhaupt nicht gesichert sind. Aber natürlich muss man auch festhalten, die Aufmerksamkeit, die dieser Wahl jetzt bekommt, ist natürlich eine, bei der ich sage, ganz, ganz viele andere Themen verdienen diese Aufmerksamkeit eigentlich auch.
Du hast mit so vielen Menschen dort vor Ort auf dieser Kuhwiese gesprochen. Wie sehr geht es den Menschen wirklich um den Wahl oder geht es hier eigentlich um was anderes?
Ich habe schon den Eindruck, dass es da vielen auch um den Wahl geht, die das Beste für den Wahl wollen. Aber es gibt auch TikToker und Streamer, die vor Ort sind, die auch Reichweite suchen. Wir haben das Thema auch nochmal analysiert für unser Medienmagazin ZAPP.
Die Leute haben natürlich Mitleid, die haben einfach eine starke Resonanz zu dem Tier. Und das veranlasst natürlich irgendwie den ersten Impuls, ich muss da was machen. Und das sieht man ganz doll auf Social Media, dass vor allem da dieser Drang, Content zu kreieren. Am Ende dieser Leiter ist tatsächlich aber schon immer auch ein monetärer Gedanke.
Ich habe ein Interview geführt mit Simon Pücher, der ist auch Journalist beim Medienmagazin DWDL.
Also die Leute, die die Inhalte erstellen, können davon profitieren, wenn sie Teil der Creator-Programme sind, die es von den verschiedenen Plattformen gibt. Und könnten, das weiß man immer nicht so genau, weil man nicht weiß, wer Teil des Programms ist und wer nicht, könnten aber durch diese Videos im Endeffekt auch monetär profitieren.
Interessant finde ich durchaus auch noch, was die Anwohnerinnen und Anwohner zu dem Ganzen sagen, denn die sind vielfach eher genervt. Also die sagen natürlich, auch uns geht dieses Schicksal vom Wahl nahe, aber was hier abgeht, das nimmt Züge an, das geht so nicht mehr. Beispielsweise der Landwirt, dessen Wiese das auch ist, wo wir stehen durften, das war von ihm auch so in Ordnung. Aber man muss ganz klar sagen, es gab durchaus auch Bereiche, die jetzt nicht für die Öffentlichkeit waren. Ich stand neben ihm, als gerade ein Auto quer über sein Feld fuhr und er hat sich nur an den Kopf gepackt und gesagt, was ist das denn hier? So, da fahren dann Leute einfach querfeldein über sein ausgesätes Feld, machen da natürlich irgendwo seine Ernte an der Stelle auch zunichte. So, und er ist nur ein Beispiel von vielen. Die allermeisten wollten auch nicht vor die Kamera und da mit mir drüber sprechen, denn sie haben wahrgenommen, wenn sie sozusagen im Face-to-Face-Gespräch sich auch kritisch über diese gesamte Wahlrettung dann äußern, den selbsternannten Wahlbeschützern gegenüber, dann kriegen sie es durchaus auch mit persönlichen Anfeindungen zu tun, bis Drohungen. Also da wird das sozusagen, dieses sehr emotional hochgekochte Thema, dann nicht mehr auf einer neutralen, sachlichen Ebene betrachtet, sondern eben sehr emotional aufgeheizt. Und eine Schuhhändlerin zum Beispiel hat mir gesagt, also ich habe Angst, wenn ich Ihnen hier jetzt sage, was ich für Anfeindungen erlebt habe, dass mir da meine Schaufensterscheibe beschmiert wird. Und das ist was, wo ich sage, das geht zu weit, das geht nicht.
Warum ist die Situation in Mecklenburg-Vorpommern deiner Einschätzung nach jetzt ausgerechnet rund um diesen Wahl so eskaliert?
Ich glaube, der Wahl ist zu einer Art Projektionsfläche geworden. Für eine Projektionsfläche für Hoffnungen auf der einen Seite, aber Hoffnungen, die dann eben nicht erfüllt worden sind. Und das sozusagen öffnet dann den Raum für ganz viel Frust. Und diesen Frust, da finden sich immer Akteure, die aus diesem Frust was machen wollen, die den kanalisieren dann für auch dann ihre eigenen Zwecke. Und das hat eben zu dieser aufgeheizten Dynamik geführt.
Vielen, vielen Dank, Marek.
Danke, Elena.
Marek Walde war das vom NDR, der uns Einblicke gegeben hat, wie der gestrandete Buckelwal in der Ostsee zu einem Medienereignis und zu einem politischen Faktor geworden ist. Die Links zu seiner Berichterstattung packen wir euch in die Shownotes. Und morgen geht's bei 11KM um Minentaucher. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen einer Eliteeinheit der deutschen Marine und wir lernen, worauf es beim Seeminenentschärfen ankommt. Und wir fragen, ob ein Einsatz der deutschen Marine in der Straße von Hormuz aktuell sinnvoll sein könnte. Autoren dieser Folge sind Kaspar von Au und Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Jonas Teichmann, Theo Weiß, Jacqueline Bretschek und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und ich freue mich, wenn wir uns bald schon wieder hören. An dieser Stelle habe ich noch einen Podcast-Tipp aus der Region, um die es gerade ging, aus Mecklenburg-Vorpommern. Eine Geschichte, die viele Menschen bewegt, bis heute. Es geht um den gewaltsamen Tod des 8-jährigen Fabian aus Güstrow. 4 Tage nach seinem Verschwinden im Oktober 2025 wurde seine Leiche neben einem Tümpel gefunden. Jetzt beginnt der Prozess gegen eine tatverdächtige Frau. Der Vorwurf: heimtückischer Mord. Über den Fall Fabian gibt's eine Menge Spekulationen. Die Fakten und Einordnung bekommt ihr im Podcast MV im Fokus Spezial, Fall Fabian, der Prozess. Die Spezialfolgen zum Prozess Fall Fabian findet ihr im Feed von MV im Fokus in der ARD Sounds App. Und den Link, den stellen wir euch in die Shownotes.